HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Einen wunderschönen Tag an alle Menschen da draußen. Ich freue mich, dass du das jetzt gerade hörst. Hier ist der Veit mit einer weiteren Episode meinem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes.
Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu dieser 10-minütigen Yoga-Stretch-Einheit, die sich ideal dafür eignet, wenn es morgens mal ein wenig schneller gehen soll.
Frage an dich, was gehört für dich zu einem glücklichen Leben? Entscheide dich für ein Leben der Freude. Nimm dein Leben in deine eigenen Hände.
Online-Angebote von Veit Lindau, Maddie Morrison und Robert Betz. Mit Yoga, Meditation und weltlichen Sinnstiftungen erreichen sogenannte Life-Coaches ein Millionenpublikum. Eine der Stars der Szene ist Laura Marlina Seiler.
Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand.
Laura Marlina Seiler bezeichnet sich selbst als Visionärin und spiritueller Coach. Ihr jüngstes Buch »Zurück zu mir« steht seit Monaten in der Spiegel-Bestsellerliste. Ihr Podcast »Happy, Holy and Confident« zu Deutsch »Glücklich, Heilig, Zuversichtlich« wurde bereits rund 20 Millionen Mal heruntergeladen. Sie bietet Online-Kurse an und hat vor 2 Jahren ein eigenes Hochglanzmagazin auf den Markt gebracht mit dem Titel »I Am« bei Laura Marlina Seiler, Auflage 100.000. Ein Credo von ihr lautet, jede und jeder kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Bei ihr heißt das dann, man kommt Kraft seiner eigenen Gedanken in einen Schöpfermodus. Also nicht das Sein bestimmt das Bewusstsein, sondern das Bewusstsein, die Gedanken, das Sein.
Wir sind in unserem Kopf so sehr auf so einem Autopiloten unterwegs. Die meisten Menschen denken genau die gleichen Gedanken, die sie gestern gedacht haben, vorgestern gedacht haben. Und aufgrund von unseren Gedanken fühlen wir uns auf eine bestimmte Art und Weise. Aufgrund der Gefühle, die wir haben, handeln wir auf eine bestimmte Art und Weise. Und das Ergebnis bestätigt uns dann meistens wieder in unseren Gedanken. Und in dem Moment, wo wir natürlich anfangen, einen neuen Gedanken zu denken und neue Gefühle haben, verändern wir unsere Handlung, machen neue Erfahrungen und fangen wieder mehr an, anders zu denken. Deswegen ja, alles beginnt mit unseren Gedanken, absolut.
Die Berlinerin betont in ihren Podcasts und Kursen immer wieder, dass jede und jeder sein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann.
Selbstwirksamkeit bedeutet, sich daran zu erinnern und wieder in dieses Gefühl zu kommen, dass wir unser Leben durchaus sehr proaktiv gestalten können und dass wir sehr proaktiv auch Dinge verändern können in unserem Leben und dass wir nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir immer die Wahl haben, wie wir mit bestimmten Erfahrungen umgehen wollen, wie wir der Welt begegnen wollen.
In den Angeboten geht es bei ihr, wie bei vielen Life-Coaches, um so etwas wie eine seelische Selbstoptimierung, um den Weg vom Lower Self, einer Opferrolle, zum sogenannten Higher Self.
Das Lower Self, das ist sozusagen unser niedriges Selbst oder unser tiefes Selbst im Sinne, wo wir uns vielleicht selbst bemitleiden. Und dann gibt es dein Higher Self. Und dein Higher Self, dein höchstes Selbst, ist die Version von dir, die die meisten von uns ziemlich verschüttet haben im Laufe unseres Lebens mit allen möglichen, ja, eben negativen Glaubenssätzen und Überzeugungen. Und das höhere Selbst von uns ist eben dieser Anteil, der eben auch dieser spirituelle Anteil ist, der quasi so ein bisschen wie von außen, von oben auch auf unser Leben blicken kann und die großen Zusammenhänge erblicken kann, die wir manchmal gar nicht, wenn wir mittendrin stecken, erkennen. Dein höheres Selbst kann das sehen. Dein höheres Selbst kann dich in dieses Vertrauen bringen und in dieses Wissen, alles ist gut, du bist geborgen, du bist sicher, das ist hier dein Lebensweg und du kannst den voller Vertrauen gehen.
Allein Laura Marlina Seiler macht mit ihrem Unternehmen einen jährlichen Umsatz von rund 5 Millionen Euro. Der Markt an Life-Coaching boomt. Die weltlichen Sinnstifter und ihre Angebote sind gefragt.
Ich glaube, dass das sehr stark mit Individualisierungsprozessen zusammenhängt, die sich in den letzten 200 Jahren herauskristallisiert haben. Und damit zusammenhängend auch mit einer Erosion von Traditionen.
Johannes Lorenz ist Weltanschauungsbeauftragter des Bistums Limburg. Er verweist auf den Begriff Identitätsgehäuse, der in der Religionspsychologie eine große Rolle spiele.
Menschen wachsen heute nicht mehr selbstverständlich in Identitätsgehäusen auf, die ihnen selbstverständlich vorgeben, wer sie sind. Also das zielt sehr stark auf die Frage nach der persönlichen Identität, die ja abhängig ist von einer Gemeinschaft, in der man aufwächst und über die man sich auch definiert. Und das fällt im Grunde weg. Und das ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass es heute ein riesiges Bedürfnis danach gibt, die Frage zu stellen, wer bin ich? Und da auch auf die Suche zu gehen nach ganz unterschiedlichen Angeboten, um auf diese Frage eine Antwort zu bekommen.
Viele Life-Coaches würden oft attraktive Angebote machen, wenn es um die Frage nach dem Sinn des Lebens geht, nach der Kohärenzerfahrung zwischen sich und der Welt.
Der Punkt Selbsterfahrung spielt eine ganz wichtige Rolle. Da geht es überall um die Frage, wer bin ich und wie kann ich mich selbst besser erfahren? Wie kann ich in ein besseres Verhältnis zu mir selbst gelangen?
Als Life-Coach durchläuft man keine formal anerkannte Ausbildung. Jeder Mensch, der will, kann sich Life-Coach nennen. Viele haben eine Reihe an Fortbildungen im psychologisch-therapeutischen oder auch im esoterischen Bereich absolviert. Und sie verweisen auf ihre Lebenserfahrungen. Das erinnert dann, wie bei Laura Marlina Seiler, an Berufungserlebnisse katholischer Ordensbrüder und Schwestern. So berichtet die Berlinerin davon, wie sie als Studentin auf dem Weg nach Hause war, kurz vor Weihnachten. Draußen mieses, kaltes Wetter. Sie saß in der Bahn.
Ich war damals sehr in diesem Gefühl, das Leben ist gegen mich. Ich bin irgendwie von einem Drama ins nächste. Ich wusste nicht so richtig, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen soll. Ich hatte das Gefühl, es ist eigentlich ein ewiger Kampf. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass es so einen Moment gab, wo ich aus dem Fenster geschaut habe und ich plötzlich für gleich 10 Sekunden, aber ich plötzlich wieder dieses Gefühl von so einer ganz tiefen, wahren, warmen Liebe in mir gefühlt habe. Dieses Gefühl von dieser inneren Geborgenheit und diesem Gefühl von alles ist gut. Und ich weiß noch, ich saß in diesem Zug und ich war so, wow, wo kam das jetzt gerade her? Woher kam das? Weil ich dieses Gefühl so sehr vergessen hatte, wie es sich anfühlt, in sich selbst sich so freundlich und liebevoll mit sich zu fühlen, in sich selbst.
Die heute 35-Jährige bezeichnet diesen Augenblick als eine tiefe spirituelle Erfahrung.
Du musst dir vorstellen, das ist jetzt vielleicht ein drastisches Beispiel, aber wir alle kennen ja Herr der Ringe und in mir, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, so wie Frodo nach Mordor geht. Ja, so dieses, es war kalt und es war irgendwie einsam und dunkel. Und so habe ich mich in mir gefühlt. Und plötzlich war da wirklich dieses Licht und diese Liebe und diese Kraft. Und ich habe keine Ahnung, woher es kam. Und es war wirklich wie so eine tiefe Erinnerung aus mir selbst, wer ich eigentlich wirklich bin und wie man sich auch in sich fühlen kann. Weil ich hatte es so sehr vergessen, wie schön sich das Leben ja auch anfühlen kann.
Kurz nach diesem spirituellen Erlebnis habe sie dann an einem Coaching-Seminar teilgenommen.
Da hat sich für mich dann so die komplette Welt eröffnet, wo es nämlich genau darum ging, aus diesem Gefühl, dass ich bin ein Opfer meiner äußeren Umstände, sich daran zu erinnern, wie schöpferisch wir sein können und wie viel wir selbst verändern können, wenn wir anfangen, über uns selbst anders zu denken.
Der Frankfurter Jakob Mertesacker ist katholischer Pastoralpsychologe. Für ihn setzt sich Spiritualität zusammen aus Erfahrung, Deutung und Praxis. Und er skizziert einen interessanten Wandel bei den sogenannten Berufungserlebnissen und der Interpretation spiritueller Erfahrungen.
Die Deutung waren eben im Klassischen die Religionen, die Deutungssysteme für spirituelle Erfahrungen bereitgestellt haben. Wenn wir jetzt mal das Extrem nehmen, wenn ein Mensch eine krasse Transzendenzerfahrung hatte, dann würde das katholische Christentum es vielleicht als eine Marienerscheinung deuten. Und weil er in seinem Deutungssystem verwurzelt ist, es auch als eine Marienerscheinung erfahren, weil das die Kategorien sind, in denen er seine Erfahrung strukturiert. Während der buddhistische Mensch eine solche Transzendenzerfahrung vielleicht als Erleuchtung erfahren wird, weil sein Deutungssystem die Möglichkeit bereitstellt, eine Erleuchtungserfahrung zu haben. Und ich würde davon ausgehen, dass das grundsätzliche Bedürfnis nach Transzendenz und die grundsätzliche transzendente Dimension eigentlich nicht abgenommen hat, aber solche Deutungssysteme an Plausibilität verloren haben und damit Praktiken weiterhin stattfinden, die halt in einem anderen Rahmen gedeutet werden.
Robert Betz war einst 3 Jahre im Klosterinternat der Steyler Missionare. Heute präsentiert der Esoteriker seinen mehr als 200.000 Abonnenten schlichte Antworten auf Lebensfragen.
Nimm dein Leben in deine eigenen Hände. Entscheide dich für ein Leben der Freude. Wie du über das Leben denkst, so erfährst du es.
Ein Ansatz, der unter Life-Coaches sehr verbreitet ist. Auch Laura Marlina Seiler spricht ja von der Selbstwirksamkeit der eigenen Gedanken. Als Beispiel führt sie ein Gespräch an, das sie mit der jüdischen KZ-Überlebenden Edith Eger geführt hat.
Ich fand das so schön, weil sie hat dann gesagt, ja, am Ende kann dir im Außen das Schlimmste passieren, was du dir vorstellen kannst. Und ich persönlich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als in einem Konzentrationslager inhaftiert zu sein. Und sie hat gesagt, aber niemand kann dir deine Seele wegnehmen. Niemand hat die Macht darüber, wie du dich in dir fühlst. Und das ist sozusagen die größte Kraft, die wir haben, dass wir in uns trotzdem in diesem Frieden bleiben oder zumindest in uns diesen Ort der Geborgenheit und der Sicherheit finden.
Dahinter steckt oft eine Philosophie, dass jeder Mensch seines Glückes Schmied ist. Das kritisiert auch der Sozialpsychologe Simon Schindler. Er ist Privatdozent an der Technischen Universität Dresden und hat kürzlich eine Studie zu den ethischen Dimensionen der Achtsamkeit vorgelegt.
Weil man kann sagen, du musst ja nur das machen, dann klappt das schon. Und jeder, der das nicht macht, der ist ja dann quasi selbst schuld. Das ist eine negative Implikation, die daraus erwächst, dass jeder ja quasi die Möglichkeit hat, man muss sie nur nutzen. Und daraus kann dann schon auch ein gewisser Druck entstehen. Wenn man das nicht macht, dann ist man halt nicht mehr so wettbewerbstauglich.
Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Laura Marlina Seiler würde das so nicht stehen lassen.
Ich glaube, das hat das Universum auch ganz gut eingerichtet, dass wir uns nur miteinander oder gegenseitig erkennen können. Ich kann mich selbst nicht erkennen. Ich brauche dich, um mich zu erkennen. Und du brauchst mich, um dich erkennen zu können. Quasi, wir brauchen uns als Spiegel und auch als Unterstützung, um wachsen zu können. Vielleicht wäre der Satz eher, wir können füreinander des Glücks Schmied sein. So müsste man das wahrscheinlich sagen.
Dass die Life-Coaching-Szene heute so erfolgreich ist, das liegt auch an den Versäumnissen der Kirchen. Dies sieht zumindest Johannes Lorenz so. Der katholische Theologe ist Weltanschauungsbeauftragter im Bistum Limburg.
Ich glaube, dass dieser Wunsch danach, das eigene Selbst zu erfahren, Selbstliebe, der ja auch zum Beispiel im Christentum eine wichtige Rolle spielt, also die Gottesnächsten und Selbstliebe sind die 3 wichtigsten Komponenten für das christliche Menschenbild. Und man kann schon den Eindruck haben, dass wenn man sich in der Tradition umschaut, dieser Aspekt nicht immer so stark betont wurde, wie er vielleicht hätte betont werden sollen. Insofern kann man auch sagen, dass viele Anbieterinnen und Anbietern den Kirchen auch einen Spiegel vorhalten.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Ich glaube, dass in der christlichen Tradition viele Schätze verborgen liegen, die viele Angebote, die heute auf dem Markt sind, sinnvoll ergänzen könnten. Aber ich glaube, dass es auch an einer latenten Sprachlosigkeit und immer noch einer schwierigen Kommunikationslage geschuldet ist, die teilweise mit Begriffen operiert, die Menschen heute nicht mehr verstehen.
Vielleicht haben es die Kirchen ja auch oft versäumt, ihrer eigenen Botschaft konsequent zu folgen. Laura Marlina Seiler hat in den vergangenen Jahrzehnten neben der christlichen noch eine ganz andere Religion wahrgenommen.
Die vorherige Religion, in Anführungsstrichen, nach der wir viele irgendwie groß geworden sind, inklusive mir selbst, ist ja so ein bisschen Konsum ist der neue Gott. Ja? Also du wirst glücklich, wenn du dir etwas kaufen kannst, wenn du etwas haben kannst. Und dass sich viele Menschen über dieses Haben definiert haben. Und dass wir jetzt immer mehr an einen Punkt kommen, wo wir merken, vielleicht ist es doch nicht ganz so erfüllend, wie uns die Werbung verspricht. Und ich glaube, dass viele Menschen gerade merken, okay, in mir ist ja so viel mehr, was entdeckt werden möchte, was gelebt werden möchte, was ist denn der größere Zusammenhang, ja? Und wie finde ich mich in dieser Welt, in diesem größeren Zusammenhang auch wieder? Worin finde ich Halt? Und was macht wirklich glücklich?
Oft steckt hinter dem Ansatz, durch Meditationen, Yoga oder Achtsamkeitsübungen zu einem eigenen Higher Self zu kommen, den Gott oder die Göttin in sich selbst zu entdecken, auch der Anspruch, empathischer und altruistischer zu werden.
Diese Behauptung, dass alle dann empathischer werden, da ist die Evidenzlage mittlerweile sehr dünn, was eben diese Achtsamkeitsübung angeht. Ich würde unterstellen, das Hauptmotiv ist eher wellnessorientiert, als jetzt Leid zu reduzieren auf der Welt.
Der Dresdner Sozialpsychologe Simon Schindler differenziert zwischen den individuellen und den gesellschaftlichen Folgen. Dies sei unter anderem ein Ergebnis seiner Studien.
Wir finden zum Beispiel, dass wenn Schuldgefühle reduziert werden können durch Achtsamkeitsübungen, dann lebe ich natürlich für mich selber in einer gewissen freieren Welt und das ist schön für mich, ne? Aber Schuld hat natürlich auch eine gesellschaftliche Komponente, die auch zu moralischem Verhalten uns veranlasst. Und das natürlich autonom dann als achtsamer Mensch, aber inwiefern das gesellschaftlich jetzt erwünscht ist, ist eine andere Frage.
So kann man beispielsweise sein schlechtes Gewissen, trotz Corona, Krieg oder Klimawandel in den Urlaub zu fliegen, auch wegmeditieren und dadurch politische und ökologische Konsequenzen ausblenden. Den Weg zur seelischen Selbstoptimierung geht man oft mit Hunderten in Online-Kursen und doch auch allein. Das sagt der katholische Theologe Johannes Lorenz. Und er fragt sich,
ob eine gelingende Selbsterfahrung nicht immer auch notwendig mit einer Perspektive nach außen, das heißt mit dem Blick auf den Nächsten. Martin Buber spricht davon, dass das Ich am Du wächst. Ob das immer gelingt, das würde ich in Frage stellen. Und ich würde auch in Frage stellen, ob die permanente Beschäftigung mit dem eigenen Selbst wirklich glücklich macht oder ob man nicht auch dadurch wieder in eine Spirale gerät, wo man dann nur noch die Frage stellt, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich und nicht so richtig begreift, dass Menschen ja soziale Lebewesen sind und die Interaktion mit anderen Menschen für die eigene Stabilität mindestens genauso wichtig ist. Und da haben wir natürlich dann auch ein gesellschaftspolitisches Thema.
Wir nehmen dafür die Arme nach oben. Und dann ziehen wir die gleich runter und ihr sagt dabei einfach nur Yes. Und stellt euch dabei vor, wie ihr die gesamte Energie des Universums in euren Körper zieht, okay? Und wir machen das jetzt einfach mal. Seid ihr ready? Yes, yes, yes.
Glücklich yes, werden yes, in fünf yes, Schritten. Yes, yes, Lebe yes, im Hier yes, und Jetzt. So die Ankündigung eines Auftritts von Life-Coach Laura Marlina Seiler.
Schließ deine Augen, leg deine Hände auf dein Herz. Und spür diese Energie, die gerade durch deinen Körper fließt.
Wenn man ins Netz schaut und sich die Angebote der Life-Coaches genauer anschaut, stellt man fest, Glück ist eines ihrer wesentlichen Heilsversprechen.
Professionelle Life-Coaches mit Happily Glücksgarantie. Coaching für Lebenszufriedenheit und Lebensglück. Die Happily Coaches. Life-Coach. Deinem Glück den Weg bereiten. Glücklich leben, aber wie? Happiness Workshop, die vier Wege zum Glück. So don't worry.
Be happy. Dass Menschen nach dem eigenen Glück fragen, ist völlig normal und völlig natürlich. Menschen streben in allem, was sie tun, im Grunde nach der Frage, wie gelingt mein Leben?
Sagt Johannes Lorenz.
Und dass auch der spirituelle Life-Coaching-Markt diese Frage stellt, ist völlig legitim und richtig. Und aus der Geschichte der Ethik, in etwa bei Aristoteles, aber auch heute in der Glücksforschung, ist immer die Frage, kann man Glück intendieren? Also kann ich mich auf den Weg machen und Glück anstreben? Und da sagen eigentlich die allermeisten, nein, das geht nicht. Glück ist ein Nebenprodukt, das entsteht, wenn ich zum Beispiel in einer Handlung aufgehe. Mit dem Flow-Effekt. Erst wenn ich in einer Tätigkeit aufgehe und mich dabei vergesse, dann kann so etwas wie ein Glücksgefühl entstehen. Aber das setzt voraus, dass ich weiß, was mich wirklich erfüllt.
Jeder ist selbst verantwortlich für sein Glück. Und was für einen Druck und was werden da gesellschaftliche Verhältnisse ausgeblendet? Und was für eine große, vielleicht sogar schon unerträgliche Herausforderung an die einzelnen Individuen.
Inken Prohl ist Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Heidelberg.
Vielleicht müssten wir in diesem Zusammenhang erstmal diese für das 21. Jahrhundert typische Selbstverpflichtung zum Glück hinterfragen. Das wird von der Werbeindustrie ganz stark vorangetrieben. Aber da finden wir ja kaum Belege für in den großen Weisheitstraditionen oder religiösen Traditionen. Weil da wird ja immer wieder betont, es ist eher Frieden mit sich selbst und Ruhe und Loslassen von allem möglichen Streben, was dann so eine gewisse Art von Zufriedenheit herstellt. Aber nicht dieses Streben, dass ich mich in so einem gesteigerten Glückszustand befinde. Das funktioniert ja gar nicht, sagen uns die großen Weisheitstraditionen.
Und Johannes Lorenz geht noch einen Schritt weiter. Er bringt einen Begriff der christlichen Theologie ins Spiel, die Gnade.
Der Begriff der Gnade geht ja davon aus, dass der Mensch sein eigenes Glück nicht machen kann. Das ist etwas, was auf dem Life-Coaching-Markt eine ganz große Rolle spielt, die Machbarkeit des eigenen Glücks. Also ich muss nur meine Potenziale entfalten und muss gut an mir arbeiten, dann werde ich schon glücklich werden. Aber das ist eigentlich gar nicht der Aspekt, der im Christentum eine Rolle spielt, sondern das Glück wird mir am Ende geschenkt.
Das würde Laura Marlina Seiler wahrscheinlich anders sehen. Mit festgelegten christlichen Begrifflichkeiten kann sie wenig anfangen.
Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ich bin überhaupt kein religiöser Mensch, weil viele Religionen hängen mit Dogmen zusammen und mit diesem Gut und Schlecht, richtig und falsch und Sünde und was weiß ich nicht alles. Und dass es irgendjemanden gibt, der über uns richtet, das glaube ich alles nicht.
Viele der Life-Coaches haben den monotheistischen Religionen den Rücken gekehrt und praktizieren eine Art Patchwork-Spiritualität.
Ich glaube daran, dass es die Energie des Lebens gibt, diese schöpferische Kraft, die alles erschaffen hat. Ich nenne es halt auch göttliche Intelligenz. Diese Intelligenz, die alles erschafft, dass wir atmen, also das ist ja egal, wo man tiefer reinschaut, ob es ein Blatt ist von einem Baum, ob es die menschliche Zelle ist. Alles ist ja bis ins kleinste Detail so intelligent und ausgereift.
Hier erinnert das, was die 35-Jährige sagt, an Äußerungen evangelikaler Christen, die die Evolutionslehre in Zweifel ziehen und von einem Intelligent Design sprechen, von einem Bauplan Gottes.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das durch Zufall passiert ist, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass es eine höhere Kraft gibt. Man kann sie Gott nennen, man kann sie Liebe nennen, man kann sie Universum, Leben nennen, universelle Intelligenz, was auch immer. Der Name wird eh nie das fassen können, was es ist. Das Schöne ist, dass wir jetzt aber in einer Zeit leben, ja, wo es keine Inquisition mehr gibt, wo es keine irgendwie von außen Meinung gibt, die einem verbieten könnte, woran man glauben darf oder woran vielleicht auch nicht.
Die Szene des Life-Coaching macht bundesweit Millionenumsätze. Gerade deren Online-Angebote erreichen vor allem jüngere Menschen und bieten so etwas wie Lebenshilfe an. Begleitung im Dschungel der täglichen Herausforderungen, der Überlastungen. Der Weltanschauungsbeauftragte des Bistums Limburg, Johannes Lorenz, will diese Angebote keineswegs verteufeln, aber
es gibt Abhängigkeitsstrukturen, die entstehen können. Es gibt Menschen, die permanent auf solchen Selbsterfahrungsseminaren sind, nach innerer Erfüllung suchen. Und man kann sich natürlich schon die Frage stellen, wenn die alle diesen inneren Frieden finden würden, warum gehen sie dann immer wieder auf diese Seminare? Also es gibt natürlich schon auch eine latente Gefahr der Abhängigkeit und teilweise sind das auch sehr teure Seminare, sehr teure Kurse.
Und der Soziologe Hartmut Rosa sieht eine große Ambivalenz in diesen Angeboten.
Einiges davon kann man wirklich unter Techniken der Selbstoptimierung fassen. Ich glaube, es gibt da die Idee, dass man sich besser macht. Die Idee, ich möchte irgendwie effizienter sein, ich möchte ausgeglichener sein und ich will jetzt die Techniken lernen, das zu erzielen. Das hat zum einen natürlich das Problem, dass es die Überforderungssyndrome nicht bekämpft, sondern noch verstärkt. Ja, dann muss ich am Abend eben auch noch eine halbe Stunde Yoga oder Achtsamkeit oder so machen. Das kommt dann einfach auf die To-Do-Liste hinzu und führt dann in der Tat zu einer potenziellen Steigerung der Überforderungsprobleme und andererseits auch nicht unbedingt zu einer Lösung struktureller gesellschaftlicher Probleme, die diese Beschleunigungszwänge zum Beispiel erzeugen.
Doch Hartmut Rosa sieht auch noch einen ganz anderen Aspekt dieser Techniken, die Life-Coaches vermitteln.
Dann sind es keine Techniken mehr, sondern es ist eine Veränderung der Art und Weise, wie wir uns selbst, dem Leben und den anderen Menschen begegnen. Und dann gewinnt es etwas Subversives, dass wir sagen, es kommt gar nicht auf die Optimierung an, sondern auf die Fähigkeit, wirklich sich berühren zu lassen und so auf eine Sache zu antworten, dass wir uns transformieren lassen, dass wir andere werden dabei und dass wir auch die Welt dabei verändern können. Ich glaube, da ist eine ganz tiefe Ambivalenz, die diese ganze Szene durchzieht, zwischen einem subversiven Moment, ne, das tendenziell System verändernde Kraft entfaltet, und einem affirmativen Moment, das einfach nur auf Optimierung und Steigerung zielt.